Liebe Zuhörer unseres Radios, heute ist das Hochfest der Dreifaltigkeit. Nachdem am Pfingsten der Heilige Geist gesandt worden ist, hat sozusagen die ganze Offenbarung des dreifaltigen Gottes ihre Vollendung erlangt. Und deshalb macht es auch Sinn, dass die Kirche das Dreifaltigkeitsfest immer am Sonntag nach Pfingsten feiert. An diesem Jahr habe ich mir diese Ansprache erfolgt jetzt ziemlich aus dem Stand heraus. Deshalb bitte ich auch, meine Unvollkommenheit zu entschuldigen. Weil ich eben vor einigen Minuten erst erfahren habe, dass ich jetzt einige Gedanken Ihnen geben sollte. Gedanken gemacht über den Namen Gottes, Yahweh. An einer ganz zentralen Stelle des Alten Testamentes wird er geoffenbart, der Name Gottes. Auch in der Lesung heute, in der ersten, haben wir ja davon gehört. Er rief den Namen Yahweh aus Mose, als er auf dem Berg Gottes ist. Der Herr ging an ihm vorüber und rief, dann kommt so eine Art Selbstdefinition, Yahweh ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Also die Anrufung des Namens Gottes, die Beschreibung dessen, was er ist, an einer ganz entscheidenden Wendemarke in der Geschichte Israels, als es aus Ägypten auszieht, in das gelobte Land unterwegs ist. Zuvor aber ist auch wieder an einer Wendemarke, nämlich bei der Beauftragung des Mose am brennenden Dornbusch der Name Gottes geoffenbart worden. Dass es etwas ganz Bedeutendes ist, erkennen wir schon daran, dass Mose den Befehl erhält, nicht näher der eigenartigen Erscheinung hinzutreten. Er sieht nämlich einen Dornbusch, der brennt und doch nicht verbrennt. Das weckt natürlich seine Neugier, so geht er darauf zu. Er hört eine Stimme, die ihn auffordert, die Schuhe auszuziehen, denn der Boden, auf dem er sich befindet, ist heiliges Land. Damit wird schon deutlich, dass jetzt etwas ganz Außerordentliches kommt. Es ist heiliges Land, heiliger Ort, dort wo er steht, die Schuhe müssen ausgezogen werden. Dann sagt Gott, er fragt ihn nach seinem Namen, mein Name ist Yahweh. Der Name ist in der Bibel etwas ganz Entscheidendes. Er drückt ja das Wesen einer Person aus. Denken Sie auch an das Märchen. Wenn man den Namen eines Menschen, einer Sache, eines Vorfalls kennt, dann hat man auch Macht darüber. Man kann ihn anrufen, man kann ihn beschwören. Sie kennen all das Märchen Rumpelstilzchen, auch wenn es etwas Banales ist. Aber in dem Augenblick, wo man den Namen weiß, sind alle Probleme gelöst. Da ist man zum Wesentlichen vorgestoßen. In der Apokalypse heißt es ja auch, dass die Sieger einen Stein erhalten, auf dem ein Name geschrieben steht, den nur sie selber kennen. Dieser Name, der spricht uns ganz persönlich an. Der drückt unser innerstes Wesen aus. Und der ist nur für uns und nicht für irgendeinen Namen anderen bestimmt. Die Osterzeit ist vorbei, aber wir denken jetzt nochmals an Ostern zurück. Maria, spricht der Herr, Maria von Magdala an. Sie ist im Innersten berührt, getroffen. Das ist der Klang seiner Stimme, das ist der Herr. Nur er hat sie so angesprochen. Die gehaltenen Augen gehen auf, sie erkennt ihn. Rabuni, mein Meister. Es ist ein Dialog der Liebe. Ein zärtliches Angesprochenwerden beim Namen, beim Innersten einer Person. Deshalb dürfen wir gespannt sein, was Gott dann sagt, wie er heißt. Yahweh, ich bin, der ich bin. Und das ist keine Aussage im Sinn einer griechischen Seinsphilosophie, dass Gott sich als das Seiende beschreibt, als das Wesen, das alle Zeit war. Das ist er auch. Aber wir müssen den Kontext beachten. Es geht um die Freiheit, die Gott dem Volk Israel geben will. Sie sollen rauskommen aus der Sklaverei. Deshalb heißt dieser Name, ich bin der Daseinende, der für dich Eintretende. Und das wird auch Mose dringend brauchen. Denn er geht ja zu einem der größten Machthaber, vielleicht dem größten der damaligen Zeit, zum Pharao. Und er wird darum bitten, dass sein Volk endlich aus der Sklaverei ausziehen darf. Der Pharao wäre ja blöd, wenn er das tun würde. Er braucht Arbeitskräfte. Er braucht Leute, die seine Vorratsstätte bauen. Wer soll das dann denn tun, wenn es nicht mehr die Sklaven tun? War das nicht auch der Grund für den amerikanischen Bürgerkrieg? Wer soll dann, wenn die Sklaven freigelassen werden, die Arbeit auf den Baumwollplantagen der Weisen noch tun? Deshalb kam es zu einem Bürgerkrieg. Wir brauchen diese Arbeitskräfte. Er fällt uns gar nicht ein, die in die Freiheit zu entlassen. Müssen wir ja selber hinlangen. Genauso hat der Pharao gedacht. Und deshalb braucht Mose eine dringende Beistandszusage. Ich bin mit dir. Das heißt doch nichts anderes. Meine Gegenwart ist Macht. Meine Gegenwart ist Kraft. meine Gegenwart ist Sieg für dich. Wenn ich mit dir bin, schreibt dann auch der Apostel Paulus später im Römerbrief, ja, was soll dir dann passieren? All das überwinden wir, Hunger, Kälte, Gefahr, Schwert, falsche Brüder, Gefährdung auf Seen, auf Meeren, in Wüsten, überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Wenn Gott mit uns ist, wenn er der Immanuel ist, was soll uns dann passieren? Die Gegenwart Gottes ist, wie sein Name sagt, barmherzig, gnädig, sie ist langmütig, sie ist reich an Huld und Treue. Sie ist sehr wichtig. Die geistlichen Meister Franz von Sales sagen, wenn dein Herz wandert oder leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst wenn du in deinem Leben nichts getan hast, außer dein Herz zurückzubringen und wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es zurückgeholt hattest, dann hast du dein Leben wohl erfüllt. Also das ist ganz wichtig. Das meint auch das Psalmwort, ich habe den Herrn beständig vor Augen, in der Gegenwart des Herrn wandeln und leben. Er ist da. Gerade in den schwierigen Situationen, der Heilige Franz von Sales schreibt, wenn dein Herz wandert oder leidet. Also wandern meint so dieses unruhige Getriebensein, das Umhergehen, das Nichtwissen, was man jetzt eigentlich tun soll, in die Richtung gehen, die andere Richtung gehen. Und wenn man leidet, dann wirklich sich bewusst machen, ich bin jetzt nicht allein, der Herr ist da. Und seine Gegenwart ist Kraft, ist Macht, ist wandelnd, ist heilend. Das ist ganz wichtig. Das war ja auch bei Moses so der Fall. Und es hat sich dann auch bewährt. Der Herr hat ihm alles gegeben, was er gebraucht hat. Er hat den Aaron ihm zur Seite gestellt, weil er gesagt hat, ich kann nicht reden. Aber der hat dann für ihn gesprochen. Er hat ihm diesen Stab gegeben, mit dem er die Zauberkunst der ägyptischen Magier überwinden konnte. Er hat das Meer für ihn gespalten. Er hat ihm alles gegeben, was er gebraucht hat, um seinen Auftrag ausfüllen und ausführen zu können. Die Gegenwart Gottes, die Macht ist, die hilfreich ist, in die wir uns auch mal wieder versetzen müssen. Es kommt jetzt aber noch etwas Entscheidendes. Wir müssen, wie ich so gerne sage, trennscharf hinschauen, in welche Gegenwart Gottes wir uns denn versetzen sollen, wie sich Gott denn uns auch zeigen möchte. Liebe Zuhörer, in der Apokalypse wird der Herr oft beschrieben als der, der war, der ist und der kommen wird. Das sind die drei Zeitdimensionen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir verfügen nur über die eine, die Gegenwart. Deshalb dürfen wir nicht in der Vergangenheit haften bleiben und uns neugierig in die Zukunft hinausstrecken. Er ist hier, jetzt da und das sagt sein Name. Jahwe, ich bin, der jetzt hier Seiende, der dir jetzt Helfende. Aber nochmals, als was ist er denn hier? Dazu habe ich einen schönen Text von Rick Joyner, das ist ein evangelischer Christ, aus dem Buch Der Ruf. Es geht mir jetzt nicht darum, ob das, was er hier beschreibt, sich auch wirklich so ereignet hat. Es geht mir um die theologische Richtigkeit. Also ich möchte jetzt nicht irgendeine Privatoffenbarung in den Vordergrund stellen, sondern diese schönen Gedanken, die er hat, die aber auch richtig sind. Du siehst mich hier als den Herrn des Gerichts. Du musst mich aber auch als den Herrn des Sabbats sehen. Ich bin beides. Also wieder dieses Ich bin, das jetzt oft vorkommt, dass er den Namen Gottes einschließt. Jahwe, ich bin, der ich bin. Du musst mich als den Herrn der Heerscharen kennen und meine Armeen betrachten und du musst mich als Friedensfürst sehen. Ich bin der Löwe von Juda und ich bin auch das Lamm. Meine Weisheit kennen heißt auch den rechten Zeitpunkt kennen. Du wandelst nicht in Weisheit, wenn du mich in einem Moment als Löwen proklamierst, in dem ich als Lamm erscheinen möchte. Du musst darin bewandert sein, wie du mir als dem Herrn der Heerscharen in die Schlacht folgst und du musst wissen, wann du mir als dem Herrn des Sabbats zu Füßen sitzen sollst. Du musst meinen Zeitplan kennen und den kannst du nur kennen, wenn du dich ganz nahe zu mir hältst. Das kommende Gericht über diejenigen, die mich anrufen, aber mich nicht suchen, sieht so aus, dass sie zusehends meine rechte Zeit verpassen. Sie werden sich am falschen Platz befinden, das Falsche tun und sogar die falsche Botschaft predigen. Sie werden ernten wollen, wenn es Zeit ist zu sehen und sehen, wenn die Zeit gekommen ist zu ernten. Deshalb werden sie keine Frucht bringen. Um mich wirklich zu kennen, musst du mich in der Gegenwart kennen. Weder als der, der ich war, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, der war, der ist und der kommen wird. Weder als der ich war, noch als der ich sein werde, sondern als der ich bin. Wenn du nicht jeden Tag zu mir kommst, kannst du mich gar nicht als den ich bin erkennen. Du kannst mich als den ich bin nur kennen, wenn du in mir bleibst. Und dann sagt er, hier sind meine Urteile, hier hast du meine Urteile geschmeckt. Du bist dabei, mich in anderen Eigenschaften zu sehen. Du wirst mich nicht ganz kennen, wie ich bin, bis du in der Ewigkeit leben wirst. Hier passen die verschiedenen Aspekte meines Wesens alle vollkommen zusammen. Sie sind aber schwer zu verstehen und zu sehen, solange du im Bereich der Zeit bleibst. Vielleicht haben Sie auch schon mal die Frage gestellt, ja, auf der einen Seite ist Gott Richter, auch strenger Richter, auf der anderen Seite ist er barmherziger Vater. Wie soll ich das beides zusammenbekommen? Wir müssen einfach diesen Spagat aushalten. Er ist beides. In der Vergangenheit hatten wir oft den Fehler gemacht, dass wir einen Aspekt zu einseitig und zu stark betont haben. Die Eltern von Ihnen wissen, wovon ich spreche. Die haben das nämlich ganz schön eingebläut bekommen, dass Gott ein strenger Richter ist, der ganz schön fordern kann, der genau zuschaut, der kein Vergehen durchgehen lässt, der mit dem Rotstift da sitzt und alles aufschreibt. Das wurde Ihnen beigebracht und gesagt. Heute haben wir oft das ganz andere Gegenteil. Gott ist eh barmherzig, jeder kommt in den Himmel. Warum habt ihr euch so? Da wird die Barmherzigkeit Gottes überdehnt. Wir müssen beides zusammenbringen. Vor allem auch wichtig ist es, dass wir den richtigen Zeitpunkt erfassen. Das scheint mir ganz entscheidend zu sein. Ich habe oft schon die Erfahrung gemacht, dass ich meinte, jetzt ist alles bereit. Jetzt haben wir die Mitarbeiter, die Finanzen sind geklärt. Andere Dinge haben sich gut gefügt. Wenn der Herr die Tür nicht öffnet, dann können Sie mit dem Kopf dagegen rennen, so viel und so lange Sie wollen. Sie werden sich nur Dellen einhandeln. Sie werden sich nur verletzen. Der Apostel Paulus, der heilige Paulus, schreibt vom Gesetz der geöffneten Tür. Entschuldigung, von der Tür, die geöffnet werden soll. Pater Kentenich, ich habe dann vom Gesetz der geöffneten Tür gesprochen, hat das erweitert. Es mag alles richtig sein, aber wenn Sie nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen, ist alles verkehrt. Sie können natürlich ermessen, was das auch konkret für die Führung des Radios bedeutet. Man muss wirklich sehr genau hinhören, wann der Befehl zum Aufbruch kommt, wann es heißt, stehen zu bleiben oder vielleicht sogar zurückzugehen, weil man einen Schritt in die verkehrte Richtung getan hat. Das ist eine einsame Aufgabe, so schreibt auch Mutter Angelika in ihren Erinnerungen, in ihrer Lebensgeschichte. Es ist eine einsame Aufgabe, manchmal mehr zu sehen als andere, weil dann absolutes Vertrauen auch notwendig ist, dass der Führende jetzt nicht in die Irre geht, dass er sich sehr genau überlegt hat, warum er jetzt stehen bleibt, warum er jetzt weitergeht. Da braucht es Vertrauen zueinander. Und auch Vertrauen, dass der das in der Hand hat, schon irgendwie richtig machen wird. Und das heißt natürlich auch seitens der Leitenden, dass sie, wie es der Herr hier selber gesagt hat, seine Nähe suchen, in seiner Gegenwart bleiben. Dass sie wirklich aufmerksam hinhören, was er denn jetzt haben will. Als was will er sich denn zeigen? Als Lamm? Als Löwe? Als Herr der Heerscharen? Als der, der Sabbat, der Ruhe gewährt. Also Sie merken, das braucht diesen zweiten Schritt noch. Seine Gegenwart ist immer heilend, ist immer gut für uns, ist immer mit Huld, mit Güte verbunden, das ist richtig, immer mit Gnade. Wenn er da ist, ist es einfach gut. Aber trotzdem müssen wir den nächsten Schritt auch gehen und um Erkenntnis bitten, an seiner Brust ruhen, wie der Lieblingsjünger Johannes, und um Erleuchtung bitten, was denn jetzt der nächste Schritt ist. Als was der Herr sich zeigen will, in welche Richtung wir gehen sollen. Wenn du das nicht tust, sagt der Herr in dieser Meditation, in diesen Gedanken von Rick Joyner, wirst du keine Frucht bringen. Vielleicht hängt manche Unfruchtbarkeit der Kirche auch damit zusammen, dass wir immer noch meinen, wir müssten es machen und dass viel zu wenig Gehorsam gegenüber seinem Willen vorhanden ist. Viel zu wenig hinhören auf das, was der Herr jetzt will. Wir meinen immer noch, wir könnten es selber machen. Gar nichts können wir. Denn ohne ihn können wir sowieso nichts tun. Deshalb ist dieses Hinhören, dieses Leben in der Gegenwart Gottes angesagt. Das war jetzt spontan die Ersatzansprache für den Papst. Ich bin noch schnell nach oben gerannt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Habe meine Stichpunkte für die Predigt von heute, die ich im Gottesdienst von Balderschwang gehalten habe, noch schnell gezückt. bitten um Entschuldigung, dass jetzt wir das auch nicht richtig angekündigt haben, dass der Papst auf Reisen ist und dass deshalb der Angelus nicht stattfinden konnte. Jetzt mussten Sie mit meinen Worten Vorlieb nehmen. Ich darf Ihnen noch den Segen spenden. Es segne Sie, es heile Sie und es behüte Sie und schenke Ihnen einen ganz geruhsamen, gesegneten, von Gnade und Kraft erfüllten Sonntag, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Alles Gute und gesegnete Zeit.